Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Wir sind heute live auf dem Gelände des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen zusammen mit einem tollen Schauspieler, ein Mann, über den Kinobesucher auf dem Filmfestival Folgendes sagen.
Jane Mädel ist ein Mensch, glaube ich, mit dem ich wahnsinnig gerne 5 Weinschorle am Abend trinken würde.
Jane Mädel ist für mich ein sehr, sehr sympathischer, sehr witzig wirkender Schauspieler, der seine Rollen unglaublich mit Leben ausfüllt und authentisch wirkt.
Ich folge ihn auf Instagram und ich finde ihn total toll. Jane Mädel in Wellness für Paare hat mich nachhaltig beeindruckt. Man kann so wunderschön beim Scheitern von Jane Mädel zuschauen. Voll süß.
Also Womanizer ist jetzt nicht das richtige Wort. So ein Bär halt, wo man sich so ankuscheln kann.
Also ich finde den klasse Tatortreiniger unvergesslich. Das Herz geht auf, super. Er ist ein Original. Es kommt so rüber, als wenn es echt wäre. Und das ist toll, nicht gespielt.
Ich finde ihn total nett, witzig, sympathisch. Und Humor ist ja das Wichtigste beim Mann, oder? Sagen doch alle Frauen. Mir gefällt er.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Herzlich willkommen, Leute, Jane Mädel. Haben Sie sich gut getroffen gefühlt, Herr Mädel?
Erstmal vielen Dank und guten Morgen. Wie viel Geld haben die Leute denn bekommen für die...
Wir sind öffentlich-rechtlich, wir sind unbestechlich, wir zahlen nichts.
Sie haben alle freiwillig gesprochen, dann freue ich mich doppelt.
Sie sind ja auch freiwillig hier.
Ja, das stimmt.
Sie sind noch ein bisschen müde, haben Sie vorhin gesagt. Woran liegt's?
An der Uhrzeit und ich kann es ja sagen, es war auch Alkohol im Spiel. Wir hatten gestern Premiere von Tage des letzten Schnees und... den habe ich vorher wirklich noch nicht gesehen, extra nicht. Ich hätte ihn mir angucken können, aber ich wollte richtig so eine Kinopremiere erleben. Und dann ist man schon sehr aufgeregt vorher und danach braucht man dann manchmal was, um so ein bisschen runterzukommen.
Eigentlich kein Kinofilm, ne? Es ist ein Fernsehfilm.
Genau, es ist ein ZDF-Film und dass der hier dann auf der Leinwand lief, das ist für uns ganz, ganz toll, weil man da dann mal auch die Möglichkeit hat, das mit vielen Leuten zusammen zu gucken. Und der Film hat das Zeug dazu, auf der Leinwand zu laufen. Das sind ganz tolle Bilder und wahnsinnig, ja, der hat so eine emotionale Wucht, die sich mehr entwickelt, wenn man den eben auf einer großen Leinwand sieht und nicht zu Hause auf seinem Telefon.
Jetzt werden Sie heute Abend mit dem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet. Ist ja nicht der erste Preis, den Sie kriegen. Sie haben für den Tatortreiniger gleich 2 Krimi-Preise bekommen. Den Deutschen Comedy-Preis haben Sie bekommen. Sie haben den Jupiter Award als bester Fernsehdarsteller national bekommen. Etliche weitere. Dieser Preis für Schauspielkunst, den Sie heute Abend kriegen, was hat er für eine Bedeutung für Sie?
Der ist nicht dotiert, ne?
Das weiß ich nicht.
Ich kriege eigentlich nur nicht dotierte Preise. Darüber mache ich mir Gedanken.
Es geht um die Ehre.
Es geht um die Ehre, ja. Nee, es ist wirklich tatsächlich ein toller Preis. Ich war vor 3 Jahren hier und habe diese Stimmung hier aufgesogen. Und es ist ein wahnsinnig tolles Festival. Und wirklich man fühlt sich sehr willkommen, sehr familiär, obwohl es so riesig ist. Und dann habe ich da geguckt, wer denn bisher so den Preis bekommen hat. Und das sind wirklich wahnsinnig tolle Kollegen, die ich auch zum Teil sehr bewundere.
Bruno Ganz, und, Moritz Bleibtreu ja, zum Beispiel.
Also Moritz jetzt nicht so unbedingt, aber ja. Nein, es sind wirklich, wirklich tolle Leute. Und wenn man sich da so einreihen darf in so eine Galerie, dann da bin ich schon sehr stolz. Also es ist ein tolles Gefühl, auch ohne Bezahlung.
Wir sprechen jetzt gleich noch weiter über auch den Film, der heute Abend laufen wird, 25 km/h. Wir wollen Sie aber auch als Mensch, Jane Mädel, in der Sendung ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe mal ein paar Halbsätze vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen. Ja. Das Schönste an meinem Beruf ist...
Darf ich das schon ändern, den Halbsatz?
Ja, bitte.
Das Schönste an meinem Beruf sind die Kollegen.
Das Schwierigste an meinem Beruf ist?
Sind die Kollegen.
Erfolg ist für mich?
Ist für mich wirklich toll, weil man dadurch eine Freiheit bekommt, nicht mehr alles machen zu müssen. Also das ist eigentlich mein Luxus, dass ich ein bisschen auswählen darf. Und das hat natürlich mit Erfolg zu tun. Wenn man einen gewissen Erfolg hat oder eine Bekanntheit hat, dann muss man eben nicht mehr alles machen. Und das ist toll.
Ich bewundere.
Oh Gott. Fällt mir spontan nichts ein. Ich habe nicht so ein Idol oder so. Dass, ich bewundere alle, die morgens um 6 schon klar denken können.
Ich kann mich ärgern über.
So Rechthaberei im Straßenverkehr. Also weil wir teilen uns ja die Straße und manchmal kommt mir das so vor, als wenn das, wenn jeder nur auf sein Recht beharrt. Das meine ich jetzt aber so, meine nicht nur im Autoverkehr, sondern generell mag ich keine Rechthaber, die mir versuchen, die Welt zu erklären. Ich mag sehr oder ich bewundere, um darauf zurückzukommen, Leute, die neugierig sind und die zuhören und die sich für andere Menschen interessieren. Das finde ich immer spannender als die ihre fertige Meinung haben und mir die überhelfen wollen.
Also ich bemühe mich, das in den nächsten 2 Stunden
zu tun. Bis jetzt war es auch alles gut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bjarne Mädel, der heute Abend hier den Preis für Schauspielkunst bekommt, um 19 Uhr. Und nach der Preisverleihung läuft dann in 2 Kinozelten parallel ihr Film 25 km/h vor 2500 Zuschauern. Sicherlich ein Wahnsinnsgefühl, wenn man als Schauspieler miterlebt, wie so viele Menschen lachen, sich freuen oder auch mal gerührt sind zwischendurch. Sie selbst haben den Film sicherlich schon zigmal gesehen. Gibt es trotzdem noch Szenen, wo Sie sagen, da muss auch ich heute noch richtig doll lachen, wenn ich die sehe?
Ja, ich finde, wenn Sachen gut gemacht sind, handwerklich vom Timing stimmen und so, dann lasse ich mich auch noch mal anstecken. Wenn dann eben viele Leute gemeinsam lachen, freue ich mich auch. Aber es, ja, ich kenne ja so ein bisschen schon die Pointe, deshalb ich lache dann mehr nach innen.
Sie sind ja in der glücklichen Lage, sich Ihre Rollen aussuchen zu können inzwischen. Was hat Sie am Drehbuch zu diesem Film so angesprochen, dass Sie gesagt haben, diesen Film will ich machen?
Das war in dem Fall so eine Mischung, weil das war nicht nur das Buch. Ich fand schon, dass die Dialoge toll sind, weil Menschen da so reden, wie man miteinander redet, und fand diese Beziehungen zwischen den Brüdern toll. Und da geht's dann aber gleich schon in die Mischung über, weil ich gesagt habe, für mich ist ganz wichtig zu wissen, wer den Bruder spielt. Weil das kann sonst auch ein langweiliger Film werden. Und dieses Sujet, zwei Leute wollen noch mal was erleben und ziehen zusammen los, das gibt's ja schon in 10 Filmen, auch sogar in verschiedenen Sprachen. Und das war also nicht das Besondere, sondern das Besondere muss die Besetzung sein. Und dann habe ich gehört, dass Lars Eidinger liest, und habe gesagt, wenn Lars das spielt, den kannte ich vorher nicht, aber den finde ich wahnsinnig spannend als Schauspielkollege, und habe gesagt, wenn der das macht, dann bin ich dabei. Und dann habe ich gehört, dass er genau dasselbe gesagt hat. Also, dass er nicht wüsste genau, aber er müsste wissen, wer den Bruder spielt. Und dann hat er gesagt, wenn Bjarne das spielt, dann bin ich dabei. Und das war auch die Casterin, die das besetzt hat, die Nina Horn, die hat genau 2 Vorschläge gemacht. Die hat 2 Fotos auf den Tisch gelegt, dem Regisseur vorgelegt, und hat gesagt, das ist Bjarne Mädel, das ist Lars Eidinger, und entweder machst du den Film mit den beiden oder du machst den Film gar nicht. Und darauf hat er dann gehört, Gott sei Dank.
Dann war die Entscheidung klar, ja.
Die Casterin hat irgendwie, das hat sie mal so beschrieben, sie hatte das Gefühl, die beiden wollen was voneinander. Und das habe ich auch so das Gefühl, dass das den Film trägt, dass wir miteinander irgendwie eine Chemie haben, die man ja gar nicht herstellen kann, sondern die war einfach da.
Und Sie haben ja gesagt, das war zwischendurch, hat sich das für Sie auch so angefühlt, als wäre das tatsächlich ein Bruder von Ihnen, ne?
Ja, genau. Also einmal diese tiefe Verbundenheit. Wir sind auch in manchen Dingen sehr, sehr ähnlich, obwohl wir erstmal gar nicht, obwohl man das nicht denken würde, aber so in der Art zu arbeiten und wie wir so ticken. Und dann gibt es aber auch Konkurrenzsituation, die es auch unter Brüdern gibt. Die hatten wir auch immer. Also das ist ja ein Film, wo wir mit dem Mofa durch Deutschland fahren, und es ging dann immer darum, dass wir denjenigen, der die Mofas präpariert hat für uns, also der Schrauber, da sind wir dann immer hin und haben gesagt, Olli, es kann nicht sein, dass der Lars schneller ist als ich. Du musst da noch mal ran. Und dann hat er halt nachts geschraubt, und dann war ich schneller nächsten Tag und bin an Lars vorbeigezogen, und dann ist Lars natürlich abends und hat gesagt, ey Olli, das geht so nicht. Ich bin langsamer als Bjarne, du musst da was machen.
Sie hatten ja auch spannende Tischtennis-Wettkämpfe in dem Film. Also Sie haben ja sensationell gespielt, Sie beide, Tischtennis. Das haben Sie, glaube ich, extra so gelernt für diesen Film.
Ja, das ist ja toll, dass man manchmal als Schauspieler irgendwie so Sachen lernen darf. Und das, bei dem Film war das eben Tischtennis spielen, wo wir richtig einen ganz tollen Lehrer hatten, der uns die Bälle um die Ohren gehauen hat. Und wir mussten steppen lernen. Und das,
ich frage jetzt nicht, was mehr Spaß gemacht hat.
Also Tischtennis mache ich noch weiter und steppen nicht. Vielleicht beantwortet das die Frage.
Aber also die Stressszene sah super aus.
Ja, wir haben uns auch echt gequält. Also manchmal denkt man, Sachen sind ganz toll, die man macht als Schauspieler und sieht dann das Ergebnis und denkt, ah, das ist eher peinlich. Und beim Steppen war es zum Glück andersrum. Das fühlte sich ganz furchtbar an für uns. Aber als wir dann das erste Mal eine Aufzeichnung gesehen haben, dachten wir, ey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das könnte man, weil viel ist auch einfach der Synchronität geschuldet. Also wenn man gleichzeitig so macht, dann sieht das irgendwie schon eindrucksvoller aus, als was man eigentlich dafür tun muss. Das heißt, das fühlte sich schlechter an, als es nachher aussah. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wenn man die Szene sieht, dann zu der könnte ich aber auch stundenlang noch erzählen, weil das war eine wichtige Szene. Da ist ein Marktplatz voll mit, ich weiß nicht, 300 Komparsen oder mehr, die ganze Nacht abgesperrt. Da waren Stände aufgebaut, das ist alles Filmkulisse. Und wir hatten 10 Stunden Zeit zum Drehen in der Nacht und davon hat es 8,5 Stunden geregnet. Wie aus Eimern. Also es war wirklich schlimm. Es hat in einer Tour gegossen und dann gab es immer so kleine Lücken von 5 bis 7 Minuten. Und dann hieß es, okay, jetzt alles trocken rein, jetzt drehen wir.
Und da konnten Sie steppen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Mädel, dass Sie zu höheren Berufen sind, war quasi schon bei Ihrer Geburt bemerkbar. Wissen Sie wieso?
Nee, ich kenne die Geschichte kurz danach.
Die kenne ich nicht.
Als meine Mutter mit mir, da war ich, glaube ich, 1-2 Tage alt, da kam meine Mutter mit mir auf dem Arm ins Wohnzimmer, wo die anderen Verwandten saßen, Tanten, Onkels und so weiter, und hat gesagt, jetzt aber nicht lachen. Und dann haben aber alle gelacht, weil ich hatte so einen Mund wie diese Loriot-Figuren, also so eine Schnute, und hatte sehr viele Haare. Also ich sah irgendwie kurios aus, glaube ich.
Also ich würde jetzt mal im positiven Sinne sagen, Ihr komisches Talent war bereits vorhanden.
Von Anfang an da, ja. Aber was war die Geschichte eigentlich?
Ich meinte, dass Sie im selben Krankenhaus wie Angela Merkel geboren sind.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so, wahrscheinlich sogar im selben Zimmer. Das ist, weiß ich aber nicht.
Aber Ihr Leben ist ein bisschen unterschiedlich verlaufen.
Ja, leicht. Genau. Sie spielt ja auch eine Rolle. Also,
aber ihre macht mehr Spaß, glaube ich, die Sie
also
haben.
Mir auf jeden Fall.
Ja. Sie sind auch nicht in der DDR aufgewachsen später, sondern erst in Niedersachsen, dann in der Nähe von Hamburg, in Rheinbeck. Ihr Vater war Bauunternehmer. Würden Sie sagen, das war zumindest bis Sie 12 Jahre alt war, eine relativ sorgenfreie Kindheit, die Sie da hatten?
Ja, würde ich sagen. Eine sorgenfreie und auch eine sehr schöne. Also ich habe meine Kindheit, es ist ja oft so, dass Künstler dann so, ja, ich schöpfe aus dem Schlimmen, was ich alles erlebt, ich wurde viel geprügelt und so, kann ich alles nicht sagen. Also ich hatte wirklich eine tolle Kindheit. Und jetzt leuchtet hier irgendwas, oder? Nee.
Das,
ich bin verwirrt.
Das ist eine gelbe Verkehrsmeldung.
Aha, die ist nicht
so
schlimm.
Gerade leuchtet, das muss Sie nicht stören.
Okay.
Ich kümmere mich drum.
Es gibt keinen Geisterfahrer, machen Sie sich keine Sorgen.
Nein. Das mit der behüteten Kindheit hat sich geändert, als Sie 12 Jahre alt waren. Damals ging die Baufirma Ihres Vaters pleite und plötzlich war kein Geld mehr da in der Familie. Wie hat sich das für Sie als Kind ausgewirkt?
Ja, als Kind war das furchtbar, weil man dann auf einmal sind wir von einem Haus in Rheinbeck nach Bergedorf in eine kleinere Wohnung gezogen. Dann deine Sachen, du musst jetzt ein bisschen aussortieren, das kannst du nicht alles mitnehmen. Und wir hatten auch einen Hund damals, der auch nicht in die Wohnung mit durfte. Also das waren dann schon so für mich schwer zu verarbeitende Momente. Also ich war da, glaube ich, auch sehr bockig. Aber im Nachhinein war es für mich sehr, sehr wichtig, weil ich eben da irgendwie gemerkt habe, dass das nicht alles selbstverständlich ist, was wir so hatten. Und das war sehr heilsam. Aber erst im Draufblick, in dem Moment war es einfach nur scheiße.
Trotzdem sagen
Darf man das sagen im Radio, das Wort?
Ja. Genau, aber
also es war nicht schön.
Sie sagen, jetzt im Nachhinein war es heilsam. Inwiefern?
Ja, dass man Dinge zu schätzen weiß. Das ist wie auch mit den Ferienjobs oder so, die ich gemacht habe. Teilweise ging das ja auch über die Ferien hinaus. Dass man das zu schätzen weiß, was man jetzt hat. Also ja, ich habe einen tollen Beruf, der mir Spaß macht und krieg eigentlich, also wenn das Publikum einmal Applaus gibt oder wenn man Preise bekommt, das ist ja so, als würde man den ganzen Tag gelobt, als würde den ganzen Tag jemand einem auf die Schulter klopfen und sagen, das ist toll, was du machst. Und so empfinde ich das. Das ist ein großes Glück. Und das war damals eben so in finanzieller Hinsicht so, dass ich da gemerkt habe, es ist also nicht selbstverständlich. Oder
ich kann mir vorstellen, was Sie auch noch sehr geerdet hat, ist die Zeit, die Sie in Afrika verbracht haben. Ihr Vater hat später in Afrika gearbeitet, um dort Geld zu verdienen, in Nigeria. Sie sind erst hin, um ihn zu besuchen und sind dann dort geblieben, sind dort zur Schule gegangen. Wie lange waren Sie dort?
Ich glaube, ein Jahr und zwei Monate. Also die 9. Klasse war ich da komplett.
Ich kann mir vorstellen, was Sie dort gesehen haben, auch außerhalb des Camps, in dem Sie gelebt haben, auch das lehrt einem Demut, oder?
Ja, das denke ich oft, wenn ich unter der Dusche stehe tatsächlich, wie toll das ist, dass da Wasser aus der Wand kommt. Und zwar im Winter warm, wenn mir kalt ist, und im Sommer kalt, wenn mir warm ist. Und das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Bei uns schon, aber in vielen Teilen der Welt eben nicht. Und das habe ich immer so irgendwie im Hinterkopf, auch als im übertragenen Sinne, dass es halt uns gut geht. Und man muss jetzt nicht den ganzen Tag mit schlechtem Gewissen rumlaufen, aber man sollte das, was man hat, wenigstens zu schätzen wissen. Und das habe ich da gelernt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten gerade über Afrika gesprochen, wo Sie als Teenie gelebt haben. Wenn man als Teenie solche Erfahrungen macht, dann verändert einem das natürlich ganz schön. Wie anders war der Bjarne, der aus Deutschland abgereist ist, im Vergleich zu dem Bjarne, der dann nach Afrika zurückkam, nach Deutschland?
Ja, ich habe da schon so ein paar Entwicklungssprünge gemacht. Also das war sehr zum Leidwesen meiner Mutter, weil die hat den kleinen Bjarne weggeschickt. Und als ich wiederkam, hatte ich zwei Ohrringe. War inzwischen im Stimmbruch und habe geraucht. Und für meine Mutter war das, glaube ich, traumatisch. Dann, wo ist denn mein kleiner Bjarne geblieben? Und ich war dann eben, ja, da so einen Sprung gemacht. Insofern habe ich mich da sehr verändert, schon rein äußerlich. Habe da richtig so einen Schub gemacht. Ich war immer ganz klein vorher, so 1,33, und bin dann so auf 1,60 hochgeschossen. Also ich war dann also fast auf Augenhöhe mit meiner Mutter, und das war überraschend für sie. Und ansonsten habe ich natürlich dadurch die Sachen, die ich da so gesehen habe, auch inhaltlich, sage ich mal, einen kleinen Sprung gemacht und konnte mit vielen Freunden, die ich von vorher hatte, nicht mehr so viel anfangen, weil die das eben nicht hatten. Die haben nicht über den Tellerrand geguckt, bei denen ging es nur darum, von welcher Marke der Pullover ist oder die Schuhe, die sie tragen. Und das fand ich alles ziemlich langweilig dann. Insofern hat mich das schon sehr geprägt, diese Zeit.
Aber Sie haben die Schule trotzdem abgeschlossen, haben Ihr Abi gemacht und hatten direkt nach dem Abitur Ihr Debüt als Schauspieler, das mit großem Erfolg. Sie haben nämlich bei der Bundeswehrmusterung vorgespielt, Migräne zu haben. Und man hat Ihnen geglaubt, Sie wurden ausgemustert. Wie bitte haben Sie es geschafft, so glaubwürdig einen Migränepatienten zu spielen?
Landet der hier direkt jetzt? Nee, ne?
Der fliegt nur über uns.
Der fliegt nur drüber. Ich konnte das, glaube ich, ganz gut. Da sind wir gerade live?
Ja.
Uns ist nichts passiert. Es ist nur ein Flugzeug. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist sehr weit weg. Es entfernt sich gerade auch. Also wir sind sicher hier. Meine Mutter ist leider Migränepatientin, und ich habe das als Kind eben sehr oft irgendwie aus Beobachtungen gesehen, wie es einem da geht. Und ich hatte selber auch als Jugendlicher ab und zu Migräne, aber so einmal alle zwei Monate. Und ich habe dann einfach so übertrieben, indem ich gesagt habe, ich habe das alle zwei, drei Tage. Und das haben die mir dann geglaubt bei der Bundeswehr.
Einfach so?
Also einfach so. Wahrscheinlich, weil ich nicht, es waren keine angelesenen Fakten, sondern ich wusste halt, wie sich's anfühlt, und habe deshalb wahrscheinlich auch nicht übertrieben oder so. Und als ich dann dahin kam, dann muss man ja da so vorsprechen, dann hieß es, Sie können das aber anfechten. Also wenn Sie nicht einverstanden sind, Sie sind T5, Sie sind untauglich, aber Sie können das per Anwalt. Und ich sage, nö, lass mal, das ist schon, das mir geht wirklich, also wenn Krieg ist, ich kann ja schon allein den Lärm nicht mit meinen Kopfschmerzen. Ich brauche dann ein abgedunkeltes Zimmer, und dafür konnten die nicht garantieren im Ernstfall. Insofern, ich hatte Freunde, die hatten 17 Knochenbrüche mit Motorradunfälle, und die wurden alle tauglich geschrieben. Die mussten alle dahin, und ich hatte halt leider Kopfschmerzen.
Danach hätte Ihnen ja klar sein müssen, ich komme so authentisch rüber, auch wenn ich eine Rolle spiele. Ich bin der geborene Schauspieler. Statt sich aber gleich an der Schauspielschule zu bewerben, sind Sie erstmal Umwege gegangen. Sie sind erstmal nach Kalifornien gezogen, zu Ihrer Tante und Ihrem Onkel. Was haben Sie dort gemacht?
Viel Blödsinn auch. Die Familie, die ich da habe, arbeiten für einen Malereibetrieb, und dann habe ich da auf dem Bau also gearbeitet, um einfach Geld zu verdienen. Und Später dann kam mein Vater auch da zu besuchen, meinte, was machst du denn hier, arbeitest auf dem Bau, das ist doch nicht dein Ernst, du sollst doch mal was lernen. Und dann habe ich mir da eine Universität gesucht und mein Vater hat mich sozusagen gesponsert und ich habe da studiert dann. Ich sage mal Lesen und Schreiben.
Sie
also, aber das nannte sich Creative Writing und World Literature, bisschen hochtrabend, also Lesen und Schreiben habe ich da gelernt.
Und Sie hatten einen tollen Nebenjob. Sie waren Putzmittelvertreter nämlich. Das erinnert schon so ein bisschen an den Tatortreiniger später. Wie hatten Sie sich das vorzustellen? Nee. Waren Sie da Teil einer Drückerkolonne?
Ja, genau. Ja. Da ist man richtig morgens mit so einem kleinen Bus irgendwo hingefahren und wurde da rausgeschmissen. Jeder hatte dann so auf dem Stadtplan eine Gegend, die er ablaufen musste, wirklich zu Fuß. Was in San Francisco zum Beispiel kein Vergnügen ist, weil das geht nur rauf und runter die ganze Zeit. Und dann musste man da irgendwie den Leuten dieses Zeug schmackhaft machen. Und wenn irgendjemand gesagt hat, oh, das ist ja interessant, wo kann ich das denn kaufen? Sagt man, ja, das kannst du bei mir bestellen. Ich bringe das heute Nachmittag vorbei. Und abends wurde dann eben immer abgerechnet, wie viele Leute man überzeugen konnte. Und wenn man gar nichts verkauft hat in den 8 oder 10 Stunden, dann musste man nochmal los. Das war echt war hartes Brot. Und man musste immer, also es war nicht bei Privatleuten, sondern in Firmen oder in Läden, in die man reingelaufen ist. Und das Putzmittel hieß Magic und damit konnte man alles Mögliche wegputzen. Also Blut aus dem Teppich und solche.
Ja, das hat sie schon auf die Rolle vorbereitet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Viele kennen Sie ja nur als Schauspieler, aber nur wenige als Dichter. Dabei haben Sie vor einigen Jahren ein Gedichtband veröffentlicht. Ich habe den hier mit dem schönen Titel Glück reimt sich nicht auf Leben. Naja, so ist das eben. Und ich würde Sie jetzt mal bitten, das Gedicht Selbstertappung, das Sie dem ganzen Band vorausgestellt haben, kurz vorzutragen.
Sehr gerne.
Es geht nur mit Brille. Okay? Sie werden auch älter, ne?
Ja, ich habe gedacht, weil es Radio ist, muss man es nicht sagen, aber jetzt gut. Ich musste mir soeben meine Lesebrille aufsetzen. Diese Brille, da könnte ich auch eine Geschichte erzählen. Die heißt, es ist von einem Optiker in Hamburg und der nennt seine Brillengestelle nach Sachen, die er toll findet. Also Domenica, Hafenmeister, sowas. Und dieses Brillengestell heißt Bjarne.
Oh.
Ja.
Super.
Die steht mir ausgesprochen gut, was man jetzt im Radio nicht sehen kann. Es kommt das Gedicht, das heißt Selbstertappung. Es ist wirklich wie ein Fluch. Jeder Promi schreibt ein Buch. Und hat jemand mal Talent, ist fast sicher, dass ihn keiner kennt. Sportler, Sänger, Schauspieler, die schreiben, ich wünschte mir, sie ließen es bleiben. Ja, auf einmal Poeten von der Sohle bis zum Scheitel. Also ich persönlich finde das eitel. Am besten noch in Reimen, da lachen ja die Kälber. Oh Gott, ich mach's gerade selber.
Also es sind sehr, sehr lustige Sachen, die sich darin finden. Wie sind Sie dazu gekommen, Gedichtband rauszugeben?
Ich war im Urlaub in Thailand und wollte da so ein bisschen mich in die Sonne legen. 3 Wochen, nach einer Woche sollte ein Freund nachkommen. Der Flughafen in Bangkok war gesperrt und der konnte nicht kommen. Dann saß ich da auf einmal 3 Wochen alleine und das kann dann echt lange werden, so 3 Wochen. Und es regnete viel und mit Sonne war auch nichts. Und dann bin ich vor dem Regen geflohen in ein Restaurant. Es war ein indisches Restaurant. Und da habe ich gesessen, mir was zu essen bestellt. Draußen platterte das Wasser runter. Und ich in meinem Kopf war der Satz, ist ja kindisch. Ich sitze in Thailand und esse indisch. Und das hat mich selber erheitert. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich mal so weiter. Und dann habe ich eigentlich dann im ganzen Urlaub alles, was ich gesehen habe, irgendwelche Strandhunde und so weiter, das habe ich dann alles in Gedichtform gebracht. Und irgendwann habe ich in einer Talkshow beim NDR über Urlaube erzählt. Und das war wohl recht unterhaltsam. Und dann haben mich Verlage angesprochen, unter anderem der Kiepenheuer und Witsch Verlag, ob ich nicht Lust hätte, mal ein Buch zu schreiben über meine Urlaubserfahrungen. Und da habe ich gesagt, nee, so Roman möchte ich nicht, aber ich habe so ein paar Gedichte. Und dann haben die so geguckt, als hätte ich gepupst. Also es war wirklich ein Gedichtband von einem Schauspieler, wo man dann noch sagt, meine Mutter findet die auch ganz toll oder so. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was ich einem Verlag vorstellen kann. Aber die haben dann sich das angeguckt. Ich hatte da so 10 Stück mitgebracht, die ich ganz okay fand. Und dann hat der Verlag echt gesagt, ja, wir machen das. Wir machen so ein Gedichtband. Dann brauchen wir jetzt aber mal mindestens 100 Stück davon. Und dann hatte ich Reimedruck. Also dann habe ich mich echt, ich hatte zum Glück Zeit und kein Projekt und habe dann 3 Monate lang mich mit Reimerei gequält.
Also mein Lieblingsgedicht aus dem Band ist das Gedicht Hundekot. Tritt der Mensch in einen Haufen, ist er tatsächlich dumm gelaufen? Haben Sie ein eigenes Lieblingsgedicht?
Oh nee, ich habe, weiß nicht, ein Lieblingsgedicht. Ich weiß, eins der ersten war, oh Gott, ob ich das jetzt auf den Kopf zusammenkriege. Der Mann hieß Bobby Miller, sein Traumberuf war Killer. Er sollte dann für Kröten einfach mal einen töten. Doch als er ihm ins Auge sah, da war ihm eines völlig klar: Ich habe zu viel Gewissen. Er hat ihn dann gebissen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Er ist der Mann mit der schlimmen Frisur, den schrecklichen Krawatten und den Schweißflecken unter den Achseln. Als Ernie Heister kam in Stromberg, der trottelige Dorfpolizist Dietmar Schäfer in Mord mit Aussicht und natürlich der Tatortreiniger Schotti. Und der klingt so.
Mein Chef hat mir gesagt, ich soll hier sauber machen. Hier ist doch jemand gestorben, oder nicht?
Ach, Sie sind der Putzer.
Ich bin Tatortreiniger, das ist ein Unterschied. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere vor Entsetzen übergeben.
Bjarne Mädel, wie oft haben Sie diesen Satz schon gesagt?
Häufiger, auch gar nicht im Zusammenhang mit dem Tatortreiniger.
Sondern?
Einfach so, privat. Nee, das wurde ja so ein bisschen so eine, wie nennt man das?
Kult.
Nee, ich wollte jetzt, der Satz hat so einen...
Ein Leitfaden.
Was, ein Running Gag, ein laufender Witz, ja. Also der immer wieder vorkam. Insofern habe ich den häufiger mal gesagt.
Sind neue Folgen in Planung?
Nee, das kann nicht sein. Ich will jetzt ja nichts verraten, aber die Folge 31 lässt es nicht zu, dass es eine 32. Folge gibt.
Okay, die habe ich nicht gesehen.
Ja, dann hätte man die Frage nicht...
Es tut mir jetzt sehr leid.
Das macht nichts. Mir tut es ja auch leid. Ich vermisse Shorty auch tatsächlich wie so einen guten Freund. Also nicht der gestorben ist, aber der so nach Australien gezogen ist und ich weiß, wir sehen uns einfach nie wieder. Das war schon am letzten Drehtag sehr emotional. Also ich habe mich ja von den anderen Seelenfiguren von Herrn Heisterkamp gerne verabschiedet, weil der war einfach nicht ganz dicht, der Typ. Dann habe ich bei Mord mit Aussicht, haben wir auch irgendwann aufgehört. Da war ich auch froh, weil nach 39 Folgen hatte ich das Gefühl, ich kann da gar nichts Neues mehr hinzufügen. Und bei Heiko Schotto war ich aber noch nicht fertig. Da hätte ich gern noch ein paar Folgen gedreht, aber das lag dann an der Autorin, die nicht weitermachen wollte. Und dann haben wir zu dritt entschieden mit dem Regisseur, wir hören auf, solange man uns noch vermisst. Und deshalb gibt es keine weiteren Folgen. Leider.
Schade. Ich fand den Humor großartig.
Ja, ich auch, ja sicher.
Bei denen, die ich gesehen habe. Die letzte gehörte nicht dazu. Also Mobbing-Opfer Ernie Heisterkamp, der Tatortreiniger Schotti und der Dorfpolizist Dietmar Schäfer haben eine Sache gemeinsam. Alle drei haben eine schreckliche Frisur. Arbeiten Sie da mit Perücke oder lassen Sie sich die Haare da wirklich so schneiden und beziehungsweise wachsen als Tatortreiniger?
Ich versuche tatsächlich, das authentisch zu machen, eben mit dem, was geht, was da noch wächst. Und ich habe eine Staffel Stromberg tatsächlich mit Perücke gedreht, weil ich das zeitlich nicht geschafft habe, weil ich vorher was anderes gedreht habe. Und ist aber keinem aufgefallen. Ich sage dann auch immer nicht, welche Staffel, damit ich es nicht verrate. Man sieht es manchmal, wenn die Haare hinten so abstehen, dann kann man es erkennen. Aber ansonsten bei Schotti habe ich mir die immer wachsen lassen. Und besonders wichtig auch den Schnurrbart, weil ich finde, wenn man den geklebt bekommt, dann merkt man den ganzen Tag, dass man nicht echt ist. Also dass das so ein Spiel ist da. Und das finde ich doof. Deshalb, und der Schnurrbart ist ja nun mal mitten im Gesicht, meistens. Und deshalb habe ich mir den immer wachsen lassen.
Jetzt gibt es ja einen gewichtigen Unterschied zwischen Schotti und Dietmar Schäfer. Liegen etliche Kilo, wie viel genau?
Ich glaube, 8 oder 9 Kilo Unterschied.
Also eine ganze Menge. Arbeiten Sie da mit Bauchattrappe?
Oder? Also ich hab tatsächlich mal bei Mord mit Aussicht hatte ich einen Vaton, einen umgeschnallten Bauch. Und dann muss man ja nicht mehr so drauf achten. Also habe ich dann beim Catering immer schön reingehauen. Und zum Ende der Dreharbeiten hat mir dann die Garderobiere gesagt, du, ich glaube, du brauchst den nicht mehr. Das war sehr, sehr trauriger Moment für mich. Ja, es wird auch immer schwerer. Also ich habe das ja immer geschafft, mich wieder runterzuhungern. Und das Dickfressen ist wesentlich leichter für mich. Ich bin da genetisch vorbelastet. Also ja, das Abnehmen wird immer schwerer. Ist jetzt auch wieder so gar nicht beabsichtigt, einfach so passiert, dass ich einfach jetzt wieder so Richtung Dietmar Schäfer gehe gerade. Ist keine Absicht.
Es ist ja auch hart. Ne?
Das kommt wieder weg.
Wenn man danach sagt, die nächste Rolle.
Ja, ich habe zum Beispiel, ich war gerade in Polen und habe da der Überläufer von Lenz habe ich mitgedreht. Also spielt irgendwie am Ende des Zweiten Weltkrieges einen Soldaten. Und dann dachte ich, okay, die haben ja alle nicht viel zu essen gehabt da an der Front. Ich hungere mich runter. Dann habe ich den Roman gelesen und es stand immer, der dicke Buffy kommt rein, der Fette watschelt aus der Küche. Und so dachte ich, ja, okay, irgendwie ist ja so gewollt. Also die wollen das ja nicht anders. Und deshalb habe ich jetzt mit dem Abnehmen noch nicht angefangen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt es Fragen unserer Zuschauer vor Ort an unseren Gast. Ein paar lese ich jetzt einfach mal vor. Ingo Münster aus Müll-Igelheim fragt, wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen? Was war da das Schlüsselerlebnis?
Ich habe in Erlangen studiert, Theaterwissenschaften, neue deutsche Literaturgeschichte und Amerikanistik. Und eigentlich wusste ich nicht so richtig, was ich da studiere, aber irgendwie kam Theater drin vor. Und dann wurde ich auf der Erstsemesterparty angesprochen von einer Frau, ob ich nicht mal Lust hätte, Theater zu spielen. Und habe dann in einem Kindertheaterstück mitgespielt. Und mein erstes Wort auf der Bühne war Hallo. Und es haben 100 Leute gelacht und ich wusste nicht warum. Ich dachte, ich habe die Hose offen oder irgendwas ist. Es hat großen Spaß gemacht und danach kam jemand zu mir, hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal für Erwachsene Theater spielen möchte. Es war dann gleich Medea von Hans-Henny Jahn, also eine sehr, sehr schwere Sprache. Und da hat mich dann der Theatervirus befallen. Ich wollte seitdem dann nichts anderes mehr machen. Und das hatte damit zu tun, dass ich das einfach einmal ausprobiert habe und mich das fasziniert hat. Also bis heute fasziniert mich der Beruf, weil ich damit nie fertig sein werde. Ich kann nicht sagen, ich weiß, wie es geht, sondern man fängt ja immer wieder nicht ganz bei Null an, man hat schon eine Routine, aber trotzdem weiß man oft nicht, wie man das jetzt spielen soll, wie man diese Rolle gegriffen kriegt und das finde ich so spannend. Und man lernt immer neue Leute kennen und also es wird nicht langweilig. Deshalb bin ich nach wie vor froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Daniela Smeitsch aus Mainz fragt, welchen Fußballer würden Sie gerne mal in einem Film darstellen? Es muss auch nicht ein HSV.
Doch, das
Fußballer
muss.
Sein. Es muss, ja. Okay.
Nur HSV-Leute fallen mir ein. Naja, wahrscheinlich Uwe Seeler dann, ne? Also klein und dick. Und das mit keiner Haare kriege ich auch noch hin. Da können Sie ruhig mal meine Frau fragen.
Haben Sie nicht mit dem auch mal beim Tatortreiniger zusammengespielt? Hat
ja,
er nicht mein Gastauftritt?
Ja, das war ganz eine große Ehre für mich. Ich hatte Uwe schon mal kennengelernt in der NDR-Talkshow. Und dann war diese Folge ging um, also die Religionsfolge beim Tatortreiniger ging darum, um Glauben und wer für einen, was Gott für einen ist. Und für Schotti ist natürlich Uwe Seeler Gott. Das ist ja klar. Und dann haben wir den angefragt über den Sender und über, weiß ich nicht, sein Management. Und es hieß immer, nee, Uwe ist krank. Der kann nicht, dem ist das alles zu viel und das schafft er nicht mehr und so. Und ich habe dann aber irgendwann einen persönlichen Brief an seine Tochter geschrieben, wo ich erklärt habe, warum nur er diese Rolle spielen kann und habe ihr versprochen, wenn er kommt, ist alles vorbereitet, wir drehen das zweimal und dann kann Uwe wieder nach Hause und er muss an mir auch nur einmal über die Schulter gucken, der muss gar nicht groß spielen. Und dann haben die zugesagt und dann kam das Auto an und er saß hinten drin, es war so ein bisschen wie Hitchcock kommt. Also man hat nur so seine Silhouette gesehen und das war uns Uwe wahnsinnig bodenständig toll, hat jeden mit Handschlag begrüßt und wir haben diese Szene gedreht und er war wirklich irgendwie nach einer halben Stunde wieder draußen in Niendorf und hat zum Fahrer gesagt, ich hätte ja nicht gedacht, dass das wirklich ist, weil meistens sagen die Leute, die brauchen mich eine Viertelstunde und dann sitze ich da 4 Stunden und ich bin ja wirklich schon wieder zu Hause, das ist ja toll. Also wir haben uns dran gehalten, haben ihn nicht so sehr beansprucht und für die Folge ist es natürlich genial und war eine große Ehre für mich. Also und der ist wirklich, also in Hamburg ist das so, da haben Taxifahrer, sind in die Bremsen gestiegen, weil sie ihn auf der Straße gesehen haben und alle kommen und wollen ein Foto machen und das ist wirklich eine Legende, ne? Und zu Recht, also toller Mann.
Johanna Lenhardt-Sackmann aus Heidelberg möchte wissen, welches Rollenangebot würden Sie heute nicht nochmal annehmen?
Oh Gott. Oh, das ist jetzt schwer. Ich habe mal in so einer Schmonzette mitgemacht, Fjorde der Sehnsucht oder sowas. Das würde ich heute nicht nochmal machen.
Ich glaube, Sie haben auch mal auf Malle einen Ballermann-Touristen gespielt.
Das war meine allererste Fernsehrolle, ja. Da musste ich irgendwie besoffen durchs Bild laufen. Das war mein erster Drehtag. Da musste ich aus dem Fahrstuhl kommen, betrunken spielen und nur sagen, ey, lass mal das Mädchen hier los. Und danach hieß es, ja, danke, du kannst zurück ins Hotel. Und dafür habe ich 1500 Mark bekommen.
Ja, ist ja nicht schlecht, ne?
Also für die Rolle. Ich war da insgesamt 10, hatte 5 Drehtage, glaube ich, und war 10 Tage auf Mallorca, durfte dann die freien Tage am Pool liegen und dachte, ja, das ist Film und Fernsehen. Da gibt es auch noch eine andere Seite zu der Geschichte, dass meine Mutter hinterher 3 Tage sich nicht gemeldet hat. Und ich habe dann irgendwann angerufen und habe gesagt, ja, habt ihr das geguckt da im Fernsehen? Ja, ich habe kaum geschlafen die letzten 3 Tage. Ich habe mir überlegt, also wir haben uns überlegt, wie wir Geld für dich auftreiben können, dass du sowas nicht mehr machen musst.
SWR 1, Leute live mit Fragen unserer Zuschauer auf der Parkinsel Ludwigshafen an Bjarne Mädel.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vor kurzem, Herr Mädel, waren Sie in Afrika und haben einen kleinen Werbefilm, kann man fast sagen, gedreht für ein Entwicklungshilfeprojekt eines Freundes von Ihnen. Afrika liegt Ihnen ja, seit Sie da selber mal gelebt haben, sehr am Herzen. Was ist es für ein Projekt?
Das ist ein Schulfreund von mir, der da vor 24 Jahren eine Fahrradtour gemacht hat und der sich in dieses Land verliebt hat. Und der hat vor 3 Jahren E-Bikes da runtergebracht als Experiment. Die sind da jetzt 1 Jahr gefahren, ohne größere Probleme. Und die Fahrräder können als Transportmittel benutzt werden oder eins hat auch einen Anhänger, was man als Ambulanz benutzen kann. Und ich war da, um diesen Film zu drehen, um das Projekt zu bewerben. Und es ist wirklich sehr sinnvoll, dass man mit einem elektronisch betriebenen Fahrrad Menschenleben retten kann. Das macht für mich extrem viel Sinn. Man kann sich das im Internet mal angucken unter E-Bikes for Africa. Da erfährt man was über dieses Projekt. Und ich war da eben vor Ort. Das ist eine überschaubare Anzahl von Leuten, kein großer, riesiger Verein. Und das Geld kommt da an, wo es hin soll. Und man kann eben Menschenleben retten.
Und es ist ja toll, dass Sie heute so bekannt sind als Schauspieler und dass Sie sagen können, ich nutze meine Prominenz, um auch mal was Gutes zu tun, um auf sowas hinzuweisen. War das schon immer so, dass Ihre Karriere, wenn man sich Ihren Lebensweg anguckt, haben wir so ein bisschen das Gefühl, das ging immer stetig nach oben. Ist das so oder gab es durchaus auch mal so Täler, wo Sie mal runtergefallen sind?
Mir macht das Ging ein bisschen Sorge. Ist das jetzt mit dem Preis vorbei oder ist es?
Es wird noch weitergehen.
Ich wollte nämlich fragen, ob das dieser Preis ist ja ein Ehrenpreis, nicht fürs Lebenswerk, oder?
Ich glaube nicht.
Ja. Nee, das kann man, weiß ich nicht, wenn man so draufblickt, sieht das vielleicht so aus, aber natürlich gab es dann Täler, wo ich am Theater war und erstmal nicht besetzt wurde oder keine großen Rollen hatte, mich ungerecht behandelt fühlte. Und aber so im Nachhinein ist das wahrscheinlich so, dass ich irgendwie das hat meine Kollegin gesagt, ab einem bestimmten Alter wirst du als Schauspieler nicht mehr nach Talent beurteilt, sondern nach den Entscheidungen, die du triffst. Und anscheinend habe ich da Glück gehabt, dass ich richtige Entscheidungen getroffen habe. Also im richtigen Moment bestimmte Rollen eben nicht zuzusagen, weil nach Stromberg habe ich einige Angebote gehabt, wo ich wieder den Bürotrottel spielen sollte. Und dann habe ich selber immer gedacht, nee, das habe ich ja schon gemacht. Ich möchte gern was anderes machen. Und dann muss man aber das andere auch angeboten bekommen. Und da hatte ich einfach viel Glück, dass das so war.
Sie haben ja eben gesagt, am Theater damals, da gab es mal eine Phase, da wurde ich für größere Rollen nicht besetzt. Das war, glaube ich, als ein neuer Regisseur damals kam, der witzigerweise auch Stromberg hieß.
Der Intendant.
Der Intendant, genau. Und da wurden erst nicht so viele Karten verkauft, deshalb wollte er Stars da sehen. Sie waren damals noch keiner. Stimmt es, dass Sie damals gerne mit einem T-Shirt in die Theaterkantine gingen, auf dem drauf stand, unterschätzt?
Ja, das war ein Kurzfilm, den ich auf der Hochschule, auf der Filmhochschule in Potsdam gedreht habe. Der hieß Unterschätzt und ich habe dieses T-Shirt als Dankeschön bekommen, dass ich da mitgemacht habe. Und das habe ich dann immer sehr plakativ in der Kantine getragen. Wochenlang.
Bjarne Mädel, heute gibt es auf jeden Fall keinen Grund mehr, ein T-Shirt mit der Aufschrift Unterschätzt zu tragen. Ich habe gedacht, ich schenke Ihnen zur Preisverleihung heute Abend ein passendes T-Shirt, das Sie tragen können, im schönen SWR1-Gelb natürlich. Ich gebe Ihnen das mal rüber, dann können Sie es mal ausbreiten und da steht drauf, ausgezeichnet. Wow. Denn sind Sie, glaube ich, in vielfacher Hinsicht. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten. Eine tolle Preisverleihung heute Abend, ganz in Gelb.
Ich hatte befürchtet, jetzt kommt überschätzt.
Nein. Ich sage Tschüss für heute. Ich bin Katja Heine. Ihnen einen schönen Sonntag noch.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.